Politik und Pharisäer. Der grüne politische Podcast für Nordfriesland. Moin ihr Lieben, hier ist Anja. Willkommen zu Politik und Pharisäer, unserem Podcast für Interessierte an grüner Kommunalpolitik in Nordfriesland. Heute sind wir schon bei Folge 3. Wir freuen uns besonders über die positiven Rückmeldungen, die uns bisher erreicht haben. Allein die Sprachqualität wurde bisher bemängelt, aber wie ihr hört, setzten wir gute Anregungen auch immer schnell um und nehmen ab heute mit einer neuen Technik auf. So hoffe ich, dass jetzt nur noch positive Rückmeldungen kommen. Jetzt zur heutigen Folge. Ich habe Gesprächspartnerinnen zum Thema Umwelt- und Energiepolitik eingeladen. Spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist auch vielen außerhalb der Grünen klar geworden, dass fossile Energieträger nicht nur klimaschädlich sind, sondern auch Abhängigkeit bedeutet. Katharina, Vorstandsmitglied des Kreisvorstands, bürgerliches Mitglied des Kreistags, Listenkandidatin auf Platz 7 und Organisatorin des Umweltfestivals am 1.4. in Husum, sowie Matthias, Vorstandsmitglied des OVNF Mitte, ebenfalls bürgerliches Mitglied des Kreistages und Listenkandidat auf Platz 4, sind heute meine Gäste. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder unseren Podcast hört und starten nun mit Politik und Pharisäer Folge 3, die wir am 24.04.2023 aufnehmen. Moin Katharina und Matthias, ich freue mich, dass ihr hier seid.
Moin Anja, wir freuen uns auch.
Ja, moin, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Die Einleitung zur Vorstellung eurer Person war ja bisher ziemlich lang und ich glaube die längste. Dabei habe ich trotzdem noch vergessen zu erwähnen, dass ihr ja auch beide noch Direktkandidatinnen seid, damit ihr Vergessenes eventuell auch noch ergänzen könnt, stellt euch doch bitte einmal selbst vor. Wo kommt ihr her? Warum macht ihr grüne Politik in Nordfriesland und für Nordfriesland? Katharina.
Mein Name ist Katharina Wickholm. Ich bin gebürtige Düsseldorferin, bin allerdings seit 1998 in Husum, also Wahlhusumerin. Ich bin geschieden, habe einen Sohn und bin selbstständig. Seit 2021 bin ich Mitglied bei den Grünen. Ich bin Sprecherin vom Ortsverband Husum und Beisitzerin im Kreisverband Nordfriesland. Um noch ein wenig mehr in Bewegung zu bringen, kandidiere ich auf Listenplatz 7 für den Kreistag und bin eben auch Direktkandidatin in einem Wahlkreis in Husum. Tja, meine Herzensangelegenheiten oder meine Herzensprojekte sind die Umsetzung der Energiewende mit Naturschutz. Mhm. Und das Bedürfnis, tätig zu werden, war eigentlich, ich bin eigentlich ein Kind der Friedensbewegung. Ich bin mit Moti Latif, dem großen Klimaforscher vom Geomar-Institut in Kiel, groß geworden, alt geworden.
Als Nachbarskinder oder wo hast du ihn kennengelernt?
Nein, aber er hat mich ja, ich habe immer seine Berichte.
Ach so, inspiriert. Also nicht nebeneinander.
Ja, sondern, genau.
Genau, okay.
Und im Grunde genommen ist es so, ich habe mich damit eine Zeit lang intensiver beschäftigt und habe festgestellt, jede schlimmste Prognose, die er in den letzten 40 Jahren gestellt hat, ist leider wahr geworden. Wir haben die Gelegenheiten in den letzten 40 Jahren verstreichen lassen. Wir haben Chancen, die wir zu einer sanfteren Energiewende hatten, verstreichen lassen. Mhm. Wir hier in Nordfriesland oder in Schleswig-Holstein, wir sind ja das Musterländle von der Bundesrepublik, aber in anderen Regionen von Deutschland sieht es ganz anders aus. Und ich muss leider sagen, meine Generation und die Generation vorher hat einfach viel zu wenig getan.
Ja.
Und ich möchte die nächsten 10, 20, 30 Jahre, man weiß ja nicht, was noch kommt, möchte ich so nicht weitermachen, sondern ich möchte mich jetzt aktiv mehr für den Umweltschutz, für den Klimaschutz einsetzen, habe deswegen meine Prioritäten geändert, arbeite weniger und engagiere mich mehr.
Ja, toll. Du bist ja jetzt schon ganz schön tief eingestiegen. Eigentlich kommt ja erstmal unsere obligatorische Frage, aber dann hole ich sie gleich nachdem ich mal Matthias gefragt habe, wo er herkommt und was ihn so bewegt außerhalb der Politik.
Ja, ich sage nochmal ganz vielen Dank für die Einladung. Ich bin Matthias, 32 Jahre alt, wohne mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter in Horstedt in der Nähe von Husum. Wie du bereits gesagt hast, Anja, darf ich auch bürgerliches Mitglied sein im Umwelt- und Energieausschuss des Kreises Nordfriesland und Beisitzer im UV Mitte bin ich auch. Wie bin ich zu den Grünen gekommen? Eigentlich schon ein bisschen früher, 2017 war das schon, weil ich seit mehreren Jahren speziell in der Branche erneuerbare Energien arbeite und eigentlich gemerkt habe, dass keine der anderen Parteien den Klimaschutz und die erneuerbaren Energien so auf dem Zettel hatte wie die Grünen. Und das war für mich halt ausschlaggebend einzutreten und ja, mich speziell auch was den Wärmebereich angeht, zu engagieren, damit wir schnellstmöglich zu unserem Ziel Klimaneutralität kommen.
Ja, danke für eure Vorstellung. Wir haben ja hier Politik und Pharisäer, Nomen ist Omen, alles auf dem Tisch. Darum eine Einstiegsfrage, die ja jedes Mal kommt. Welches Getränk bevorzugt ihr? Seid ihr Pharisäertrinker, Teepunschtrinker oder eher tote Tante? Katharina, was meinst du dazu?
Also ich bin absolut die Fraktion Pharisäer, allerdings dann in der veganen Ausführung.
Alles klar.
Aber mit Rum.
Aber mit Rum, natürlich. Und du, Matthias?
Ja, dadurch, dass ich kein großer Kaffeetrinker bin, bin ich eher Fraktion tote Tante.
Okay, das ist ja schon mal geklärt. Und jetzt nochmal die Frage, die wir ja auch immer zum Anfang stellen. Wo sind denn eure Lieblingsplätze in Nordfriesland? Da, wo ihr gerne mal die tote Tante oder den Pharisäer trinkt, vielleicht ja, mit den Liebsten zusammen. Jetzt fange ich mal bei Matthias an.
Ja, ja, als gebürtiger Hatstedter und mittlerweile nach Horst gezogen, da habe ich natürlich sehr viele Verbindungen, auch in die Hatstedter Marsch. Und ich bin dort sehr gerne immer am Battle in Harderkog unterwegs. Stelle mich gerne mal mit meiner Frau oder meinen Freunden auf die Aussichtsplattform, weil das ein Ort ist, wo man die Ruhe genießen kann und einfach weit gucken kann.
Das stimmt, ja.
Oder wir gehen auch ganz gerne noch mal ein Stück vorher an die Aalauer Schleuse, am alten Schöpfwerk über den Deich. Und dann kann man super schön zu Fuß da auch zu den Beobachtungshütten laufen und sich mal die Vögel in Ruhe und so weiter angucken. Im Sommer wie im Winter ein toller Platz. Ja, das ist einer meiner Lieblingsplätze hier.
Bist du auch ein Angler? Stehst auch manchmal an der Aalauer Schleuse? Da sind sie alle und angeln und halten gut ins Wasser. Oder bist du eher der, der die Spaziergänge genießt?
Also Angler bin ich nicht. Dazu muss ich ehrlich gesagt sagen, fehlt mir so ein bisschen die Ruhe. aber ich nutze das ganz gerne für Spaziergänge. Und das ist einfach eine super ruhige Ecke, wo die Natur noch so sein darf, wie sie sein möchte. Und das ist hier direkt vor der Haustür, wenn man mal eine schnelle Auszeit braucht, dann fahren wir eigentlich mal ganz gerne.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ist echt eine schöne Ecke. Und du, Katharina, wo treibst du dich so rum?
Ja, also wenn ich eine schnelle Auszeit brauche, bin ich gerne auf der anderen Seite von Nordstrand, nämlich in Fuhlhörn.
Ja.
Genieße da einen Strandkorb. Dort habe ich einen Strandkorb das ganze Jahr gemietet. Eigentlich hauptsächlich für meine Feriengäste, aber wenn ich sehe, der Schlüssel hängt da und die sind mal ganz woanders unterwegs, dann schnappe ich mir den gerne und setze mich da auch mal hin und genieße diesen tollen Ausblick auf die Hallig-Südfall und ja, habe dann auch gerne mal einen Pharisäer dabei, dann aber, wenn ich Auto fahren muss, ohne Schuss. Und,
ja.
Und ansonsten, wenn ich wirklich mal eine größere Auszeit genießen kann, dann findet ihr mich auf dem Kniepsand in Amrum, zumindest wenn die Jahreszeit passt.
Ja.
Also dann schiebe ich einen schnellen Urlaubstag mal so.
Ja, mal richtig Sand und nicht nur Watt.
Ja, genau.
Aber das ist ja bezeichnend. Wir sind jetzt bei der dritten Folge und ich glaube, ich hatte bis jetzt noch keinen Lieblingsplatz ohne Wasser im Blick. Ja, ihr habt uns jetzt ja von euren Lieblingsplätzen erzählt und das hört sich ja alles ganz schön an. Von allen unseren Lieblingsplätzen, wo das auch immer ist in Nordfriesland, wo man geht und steht an der Küste, im Binnenland sieht man eigentlich unsere erneuerbaren Energien. Windräder, Biogasanlagen, Photovoltaikanlagen. Ja, ihr beide seid ja seit der letzten Legislaturperiode bürgerliche Mitglieder im Kreistag und habt euch für eure Listenkandidatur auf den Plätzen 4 und 7 mit dem Thema Umweltpolitik und nachhaltige Energiepolitik beworben. Welches Zeichen wollt ihr setzen als Grüne auf der Liste. Wie sehr liegt euch das Thema am Herz und wie viel haben wir hier in Nordfriesland noch zu tun? Matthias, willst du einmal anfangen?
Ja, das kann ich gerne tun. Also erstmal müssen wir Klima, Umwelt und Naturschutz an erste Stelle stellen. Also diese Themen brauchen oberste Priorität, damit wir auch noch den nächsten Generationen eine erfolgreiche Zukunft verschaffen können. Und wir müssen auch helfen, schnellstmöglich die Weichen zu stellen, um eine Klimaneutralität erreichen zu können. Weil, wie wir alle wissen, Nordfriesland kann schon länger erneuerbare Energien. Wir haben Firmen, die schon länger in dem Sektor unterwegs sind und auch schon ein großes Know-how aufgebaut haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diese Vorreiterrolle auch weiter ausbauen.
Ja, das ist richtig. Wie siehst du das, Katharina? Du bist ja eher im Bereich Umweltschutz. Das muss man ja immer zusammendenken. Matthias macht ja eben die Energiewende für uns alle sichtbar. Aber gerade das Thema Umweltschutz mit Energieproduktion zusammen, das muss ja gesehen werden.
Ja, also Matthias und ich haben ja am Wahlprogramm der Grünen hier im Nordfriesland zusammen mitgearbeitet. Das nannte sich UKE, Umwelt, Klimaschutz, Energie. Und Matthias hatte die gute Idee, einen eigenen Fachbereich oder eine Stabsstelle, am liebsten direkt angesiedelt unter dem Landrat, zu entwickeln, die nicht nur für die Genehmigungen zuständig ist, sondern wo auch ein Naturschützer mit im Team ist, der die Genehmigungen direkt auf die Möglichkeit der Umweltverträglichkeit und des Naturschutzes mit prüft, ja, sodass die Mitarbeiter aus dieser Stabsstelle nicht in anderen Fachbereichen angesiedelt sind und das auch machen, sondern die wirklich mit Priorität diese Genehmigungen, diese Prüfungen vorantreiben und dann eben auch in einer kürzeren Bearbeitungszeit vorantreiben können und eben mit dem Hintergrund, dass der Umweltschutz nicht auf der Strecke bleibt. Und wichtig ist bei Ausbau von Windkraft oder PV-Freiflächenanlagen, dass der Umweltschutz, die Ausgleichsmaßnahmen hier in Nordfriesland oder in Schleswig-Holstein eben stattfinden, aber eben in dem Bundesland, wo der Eingriff in die Natur auch stattfindet.
Also die sozusagen die Energie vom Haus haben, müssen auch die Ausgleichsfläche bekommen. Nicht, dass wir hier Windenergie erzeugen und Fläche versiegeln und in Brandenburg wird dann die Ausgleichsfläche dazu geschaffen. Das wäre nicht Sinn der Sache, ne?
Nein, ganz genau. Also die umweltverträglichen Ausgleichsmaßnahmen, die müssten dann hier auch in Nordfriesland
direkt stattfinden. Direkt in Bezug mit dem Projekt.
Ja,
ne?
Wir müssen ja hier auch darauf achten. Wir haben ja nicht nur die Windkraft und die Energiewende, sondern wir sind ja auch ein riesengroßer Tourismusstandort.
Genau.
Wir müssen für das zweite Standbein in Nordfriesland, den Tourismus, müssen wir die Natur erhalten, soweit wir es können. Und insofern sollten diese Ausgleichsmaßnahmen und diese Investitionen in den Naturschutz auch gerne hier in Nordfriesland erfolgen. Mhm.
Dazu gehört natürlich auch, dass kontrolliert wird, dass die im Antrag, gestellte Ausgleichsfläche auch wirklich physisch vorhanden ist und nicht nur auf dem Zettel steht, dass man das auch wirklich kontrolliert. Da ist ja in Vergangenheit auch ab und zu mal gemauschelt worden, so wie mir das zu Ohren gekommen ist, dass da eben Ausgleichsflächen ausgewiesen wurden, die faktisch dann gar nicht da waren oder anders genutzt wurden. Und da muss man dann ein Auge drauf haben, genau. Mhm. Matthias, du bist ja kein Theoretiker, wie wir wissen, sondern wirklich vom Fach. Du beschäftigst dich seit deiner Lehre als Anlagenmechaniker mit Wärmegewinnung, Energiegewinnung und so weiter. Bist beruflich immer noch verbunden, obwohl du jetzt mehr am Schreibtisch bist, aber ein Auge auf alle Planung hast. Und erklär uns doch einmal dieses Thema Umrüstung von Gas- und Ölbetriebenen Heizanlagen. Das wird ja medial gerade ganz schön hochgekocht. Und da machen sich auch viele Leute Sorgen. Können wir hier in Nordfriesland diese Wärmewende schaffen? Machst du dir auch Sorgen oder kannst du uns eher beruhigen und abholen?
Naja, also um diese Frage zu beantworten, müssten wir Anja wahrscheinlich nochmal eine ganze Folge mehr aufnehmen.
Ja.
Ich will aber versuchen, mich da mal kurz zu fassen. Natürlich sind wir nicht nur in Nordfriesland, sondern in ganz Deutschland stehen wir vor einer Riesenaufgabe, die fossilen Energieträger weiter zu minimieren und schrittweise unsere Energieerzeugung, ob nun Wärme oder auch Strom, komplett auf erneuerbar umzustellen. Ich persönlich, für mich selber, mache mir da eigentlich keine Sorgen. Mhm. Ich denke, dass es schon gute Technik gibt und wir auch schon in Deutschland und auch in Nordfriesland super gute Firmen haben, die schon ein riesengroßes Know-how aufgebaut haben, was uns in der Zukunft sehr helfen wird. Von daher mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Wichtig ist nur, dass man den Bürger mitnimmt. Mhm. Ja, wir schaffen keine Akzeptanz für die Wärmewende oder Energiewende, wenn der Bürger nicht mitgenommen ist. Wenn der Bürger skeptisch ist, wird er sich nicht trauen, sag ich mal, von Öl oder von Gas auch irgendwie wegzugehen. Deswegen müssen wir den Bürger gut mitnehmen, müssen ihn mit einbinden, müssen ihm die Alternativen aufzeigen.
Die es ja definitiv gibt, das sehen wir am Beispiel Dänemark zum Beispiel.
Genau, also Dänemark ist ja schon uns da ein paar Jährchen voraus, dadurch, dass dort auch alles genossenschaftlich aufgezogen ist, was die Nah- und Fernwärme angeht, die haben ja viel Nah- und Fernwärme dort oben, dass die Gewinne auch in der Genossenschaft auch bleiben und dazu genutzt werden, das Netz zu verbessern,
ja.
Und eigentlich die Gewinnausschüttung eigentlich eher nebensächlich ist. Und das sind natürlich Modelle, die lassen sich hier auch auf Nordfriesland oder auch auf ganz Deutschland übertragen. Ist ja jetzt alles kein Hexenwerk, wie man so immer so schön sagt. Aber wir müssen halt aufzeigen, dass wir Alternativen haben, dass wir Alternativen jetzt auch schon besitzen, die diese Energieträger ersetzen können. Und wir müssen auch schauen, dass wir unsere Verbräuche reduzieren. Mhm. Weil wir müssen erstmal bei uns selbst zu Hause anfangen und überdenken, ob wirklich noch so viel Energie verbraucht werden muss. Weil das ist immer im Endeffekt der Start. Dann brauchen wir gute Firmen. Im Moment haben wir viele super gute Firmen, die Auftragsbücher sind überall voll, aber uns fehlen irgendwo die Menschen, die die Wärmepumpen oder PV-Module dann auch einbauen können. Mhm. Also da ist es wichtig, dass wir dort in Ausbildung investieren. Ja, und zum Schluss ist es halt wichtig, die erneuerbaren Energien schnellstmöglich ja, wirklich rasant auszubauen, dazu noch weitere Fördertöpfe zu schaffen, ob das nun auf Bundesebene ist oder auf Landesebene. Wir brauchen da schnellstmöglich Fördergelder, weil leider immer noch diverse Projekte wirtschaftlich nicht darstellbar sind, wenn wir keine Fördergelder haben. Aber wenn das alles zusammenkommt, dann sehe ich doch schon sehr positiv für die Zukunft, ja, dass das gelingen kann.
Wobei diese Fördergelder ja hauptsächlich in der Anfangsphase der Investition ganz wichtig sind. So eine nachhaltige Energieversorgung amortisiert sich ja relativ schnell, weil du eben danach nichts mehr hinzubuttern musst an fossilen oder Rohstoffen, fossilen Energieträgern. Wie gesagt, Wind und Sonne kriegen wir umsonst vom Himmel. Da muss man dann halt nur noch warten und pflegen sozusagen.
Richtig,
ne?
Genau. Also es rechnet sich schon alles nach einer gewissen Zeit, aber ich kann natürlich die Bürgerinnen und Bürger auch irgendwie verstehen, dass, sag ich mal, ein großes Invest gerade bei älteren Häusern oder auch älteren Bürgerinnen und Bürgern schon immer eine kleine Hürde sein kann. Mhm. Oder ja, eigentlich nicht nur eine kleine Hürde, sondern eher eine große Hürde. Mhm. Und ja, um da auch ein bisschen die Angst zu nehmen und auch um die ganze, um etwas mehr Beschleunigung noch in den Ausbau zu bringen, müssen diese Fördertöpfe dringend erweitert werden, damit wir dann eine schnellstmögliche Akzeptanz irgendwie hinbekommen. Weil ansonsten ist es eine Rechnung, die nicht aufgehen wird.
Ja, aber das ist ja auch, so wie ich das von Herrn Robert Habeck gehört habe, durchaus angedacht in dem neuen Gesetz, dass sag ich mal, jetzt ansteht, dass eben ab 70 auch bestimmte Umrüstungen gar nicht mehr gemacht werden müssen und so weiter. Und wie gesagt, Förderungen sind ja für alle Lebenslagen angedacht. Also das wird ja kommen, definitiv.
Ja, genau. Und es gibt ja auch genug Stellen. Also ich selbst in meinem Job kann da auch beratend zur Seite stehen. Oder es gibt von der Investitionsbank SH, gibt es dort auch Fördermittel, Lotsen, die man in Anspruch nehmen kann, die einen doch schon durch diesen Dschungel der Fördergelder irgendwie durchlotsen können, damit man da nachher auch den maximalen oder die maximale Fördersumme bekommt, weil das muss man auch ganz ehrlich sagen, viele wissen gar nicht, welche Fördertöpfe es alles gibt, die dort angezapft werden können, um da zu helfen.
Genau, und da kann man natürlich auch uns hier bei den Grünen immer ansprechen. Wir haben zur Not immer jemanden wie Matthias oder Katharina da, die über den Kreis Einblicke haben in die Fördertöpfe, was gerade angeboten wird, ob es eben Sachen sind zur Gebäudesanierung oder vielleicht für eine Umweltmaßnahme im eigenen Garten. Sowas gibt es ja auch. Sprecht euch immer an, wir versuchen euch zu helfen und sind immer für ein offenes Ohr für euch da. Und wie wir das ja schon gesagt haben, Wärmewende geht nur sozial verträglich. Dafür stehen ja die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, werden die genannt. Auf Deutsch würde ich das mal so rudimentär übersetzen, nachhaltige Entwicklungsziele. Und da ist ja auch immer der soziale Charakter mitgedacht. Katharina, kannst du uns noch einmal erzählen, wie das aufgebaut ist, dass man diese Politik immer ganzheitlich sieht?
Also die sogenannten SDGs sind ja die 17 großen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen oder beziehungsweise UN. Die wichtigsten Ziele, mit denen wir allerdings hier in Deutschland weniger zu kämpfen haben, das ist einmal Armut, gibt es in Deutschland auch, aber in der südlichen Hemisphäre ist das noch ganz anders ausgeprägt.
Genau.
Hunger. Also eins ist keine Armut, zweitens kein Hunger, ein Recht auf Nahrung.
Ja.
Daraus resultiert auch eine ökologische und nachhaltige Landwirtschaft. Dann eben Zugang zu medizinischer Versorgung, Zugang zu Trinkwasser und Zugang zu Bildung.
Ja.
Ein Weg aus der Armut heraus ist natürlich immer der Zugang zur Bildung. Dann eben weiterhin Geschlechtergleichheit. Auch wir haben hier noch Gleichstellungsbeauftragte, die haben auch nach wie vor immer noch in Deutschland sehr viel Arbeit. Da sind wir auch noch lange nicht am Ziel angekommen. Und es gibt natürlich in der südlichen Hemisphäre oder auch hier in der nördlichen, je nachdem wo, gibt es nach wie vor Frauen, die unter katastrophalen Bedingungen leben. Darum geht es eben. Dann eben sauberes Trinkwasser hatten wir schon und bezahlbare und saubere Energie. Wir müssen ja von den fossilen Energieträgern weg. Wir haben jetzt die Atomkraftwerke abgestellt, aber wir müssen nachhaltige und saubere Energie für unsere Wirtschaft zur Verfügung stellen können. Und das ist ein Schlüsselfaktor, den wir auch hier in Nordfriesland oder auch in Deutschland haben. Dann eben menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Da spielt auch wieder Energie mit hinein, aber eben auch die Arbeitsbedingungen, die Verantwortung von deutschen Unternehmen in Lieferketten, dass die deutschen Unternehmen oder generell europäische und amerikanische Unternehmen auch darauf achten müssen, dass die Rechte wie Menschenwürde und menschenwürdige Arbeit auch bei der Herstellung in Drittländern beachtet werden. Und eine nachhaltige Infrastruktur und Innovation und eben eine nachhaltige Industrie zu entwickeln. Hier in Deutschland beispielsweise würde das heißen, dass wir unsere Energie, unsere Industrie umbauen müssen in eine weniger CO2-intensive Industrie.
Genau.
Also wir müssen gerade im Baubereich darauf achten, dass der CO2-Abdruck bei der Herstellung von Gebäuden deutlich
gerade bei der Zement-Beton.
Ja, ganz genau. Wir haben hier in Schleswig-Holstein das Beispiel Holkim. Holkim ist verantwortlich für 1% des CO2-Ausstoßes in Deutschland. Beispielsweise aber die zu erwartenden CO2-Abgaben haben bei Holcim dazu geführt, dass die eine neue Methode entwickelt haben, die aus dem CO2, das entsteht bei der Gewinnung, ein Umwandlungsprozess entwickelt wurde, der aus dem CO2 Methanol entstehen lässt.
Ja.
Das heißt, es wird CO2, die werden ca. 1200 Millionen Tonnen jährlich weniger ausstoßen und haben dafür ca. 1 Million Liter Methanol jährlich.
Also erzeugt sozusagen der politische Druck und auch die jetzt von der EU beschlossenen Abgaben, CO2-Abgaben, diesen Emissionsausgleich sozusagen,
ja.
Die Innovation wird dadurch beschleunigt und nicht gebremst oder wie man immer so schön sagt, man will ja immer Technologiefreiheit gewähren. Das ist ja auch richtig, das wollen wir alle, aber wir wollen ja auch die richtige Technologie fördern. Und das schaffen wir auch nur mit Regeln und mit Druck, also mit einem gewissen Druck. Ne?
Ja.
Wie gesagt, schön zu sehen, dass diese SDGs ja bei uns auch immer mitgedacht haben. Also bei jedem Antrag, den wir stellen, bei auch eben bei Umweltsachen wird die Energiepolitik mitgedacht. Bei Energiepolitik wird ein sozialer Charakter mitgedacht. Also es baut ja alles auf diese 17 Punkte auf. Einige fallen hier ein bisschen weniger ins Gewicht, andere ein bisschen mehr. Genau. Katharina, wir hatten ja auch das Umweltfestival hier. Du hast ja auch mit der Verbraucherzentrale hier jemanden an den Stand geholt. Es war echt ein sehr kalter Tag, aber wir hatten doch unseren Spaß und die haben, glaube ich, auch viele Beratungen durchgeführt. Was hattest du für ein Gefühl? Sind die Energieberater bei den Verbraucherzentralen auch zuversichtlich, dass diese Energiewende oder diese Wärmewende geschafft werden kann? Und haben die Menschen sich hier gute Informationen schon abholen können?
Also die haben sich sehr gute Informationen abholen können. Wichtig für die, für die Besitzer von Häusern ist ja im Prinzip, oder von Bestandsimmobilien ist ja im Prinzip, dass sie eine umfassende Beratung vor Beginn der energetischen Maßnahmen bekommen. Dafür ist ja eine Beratung durch einen Energieberater im Prinzip die beste Lösung. Der sieht sich das Gebäude, das Objekt an, stellt fest, wo die Wärmelecks liegen, wo Wärme entweicht, wo besser gedämmt werden kann, wo die Fenster ausgetauscht werden können. Diese Beratung wird ja auch zu 50% selber auch bezuschusst. Also man bekommt da auch schon die erste Förderung. Er sucht alle Töpfe zusammen. Die sind ja auch im Prinzip, kennen die sich ja mit den ganzen Regeln und neuen Verordnungen am besten aus.
Also die sagen uns dann auch, hier kannst du einen Antrag stellen, da gibt es noch einen Fördertopf, mach das mal. Also sozusagen das, was wir jetzt gerade angeboten haben, wissen die natürlich vom Berufswegen her oder das sind sogar Ehrenamtler, ne? So wie du sagtest.
Also genau. Die hier die Beratung durchgeführt haben, die hier am Stand waren, die waren ehrenamtlich. Man kann sich diese Beratung in den Verbraucherschutzzentralen holen oder aber man kann versuchen, einen Energieberater so zu finden. Und der macht ja auch die ganze Antragsarbeit für einen. Der sagt einem nicht, hier gibt es diesen und diesen und diesen Topf, sondern der macht im Prinzip, der sagt im Prinzip, der begleitet einen durch den ganzen Prozess.
Okay.
Der stellt im Prinzip ein ganzes Paket zusammen. Man sucht sich dann Handwerker aus.
Ja.
Und dann blickt der nochmal drüber. Der Antrag wird abgeschickt vor Beginn der Maßnahmen. Und mit denen sollte man auch nicht anfangen, bevor die Genehmigung da ist. Aber im Grunde genommen braucht man selber gar nicht so viel zu machen. Man lässt sich beraten und er hilft bei der Antragstellung.
Das ist ja toll, also das zu wissen, dass man so an die Hand genommen wird.
Ja.
Denn man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er sich so reinliest. Oder Matthias, du hast ja bestimmt auch genug Kundenanfragen in beruflicher Hinsicht. Bist du da auch beratend tätig oder bist du nur in der Ausführung tätig, wenn es dann darum geht, dass es losgehen soll, dass da ein Baugebiet erschlossen werden soll und eventuell ein Blockheizkraftwerk und so weiter gebaut werden soll? Kommen die Leute auch einzeln auf dich zu?
Ja, im Moment ist es eher so, dass ich noch viele Kommunen und so weiter anfragen oder auch Wohnungsbaugesellschaften und so weiter. Aber natürlich werden die Anfragen auch von Einfamilienhausbesitzern mehr, ganz klar. Aber das ist noch so ein Feld, das bespielen eher jetzt im Moment die Energieberater. Mhm. Weil wir jetzt gerade dabei sind, flächendeckend auch eine Nahwärmelösung zu planen und dann, sage ich mal, eher in das Endkundengeschäft gehen werden, um dann den Kunden ausführlich zu beraten und auch um, das muss man auch ganz ehrlich sagen, den Energieberatern dieses Feld auch zu überlassen.
Ja.
Weil das ist deren Hauptaufgabe. Bei uns ist es eher so, dass wir Kommunen beraten, wenn es um die Erschließung von Bebauungsplänen zum Beispiel geht, oder halt Mehrfamilienhäuser und so weiter. Aber da ist es dann schon so, dass wir von der ersten Beratung über die Fördergeldbeschaffung bis zum Bau und nachher zum Betrieb eigentlich alles rundum für den Kunden machen möchten,
ja. Ja, wir bei den Grünen, wir haben ja so das Konzept, dass wir gerne auch Wohnen anders denken wollen. Wir sind ja jetzt noch dabei, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht in seinem Einfamilienhaus. Wie siehst du da die Entwicklung bei den Baugebieten? Sind die Kommunen schon wach und sagen, wir machen planen jetzt für so ein ganzes Baugebiet ein Blockheizkraftwerk, Nahwärme und so weiter? Ist der Gedanke schon gesät oder muss man da noch viel Arbeit reinstecken?
Nein, man muss schon sagen, dass der Gedanke gesät ist. Also da bekommen wir immer mehr Anfragen von diversen Kommunen. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Bebauungsstruktur sich nicht ändert. Wir haben immer noch viel zu viele Baugebiete, klassisch, so wie man sie kennt, 140 Quadratmeter Haus auf 500, 600, 700 Quadratmeter Grundstück. Mhm. Und davon haben wir dann 20 oder 25 in so einem Baugebiet.
Ja.
Und natürlich gibt es da Lösungen, ganz klar, die auch an erneuerbare Energie anzuschließen. Und das machen die Kommunen auch. Bloß ich glaube, es würde noch ein bisschen runder werden, wenn wir uns auch die Bebauungsstruktur noch mal etwas angucken. Vielleicht auch mehr auf Mehrfamilienhäuser auch setzen und auch vielleicht ein bisschen in die Höhe bauen, um halt auch gar nicht so viel Fläche praktisch dann zu versiegeln. Da glaube ich, haben die Kommunen noch ein bisschen was zu tun. Das ist aber bei denen auch wieder so, es muss auch von den Bürgerinnen und Bürgern irgendwo mitgetragen werden und von den Interessenten, die sich dafür in so einem Neubaugebiet interessieren. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass dieser Gedanke erneuerbare Energieversorgung schon bei den meisten Kommunen schon angekommen
ist. Also das Thema Flächen besser nutzen ist ja auch eben ein Geschmacksthema, wenn man sich so sein Dorf anschaut. Ich komme ja aus einem kleinen Dorf, da sind ja alles so eingeschossige mit Krüppelwalm oder Walm. Und dann, wenn man dann ein zweigeschossiges, dann sagen ja alle, oh Gott, oder wie sieht das denn aus? Und da muss man sich natürlich auch von seinem ästhetischen Geschmack ein bisschen abwenden zu den neueren Formen hin, ne?
Genau, aber wir werden auch irgendwann, sag ich mal, diesen Bruch in der Bebauungsstruktur machen müssen, weil ansonsten versiegeln wir immer mehr Fläche und das hilft uns über kurz oder lang auch nicht weiter.
Ja.
Aber es gibt, da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, schon Kommunen, die das auch ganz gut gelöst haben, die zum Beispiel am Eingang des Baugebietes Einfamilienhausbebauung haben und so weiter man nach hinten durchfuhr, also weiter weg von der Straße, umso höher wurden dann die Häuser, so ein bisschen stufenmäßig aufgebaut.
Ja.
Fand ich persönlich, aber das ist meine eigene persönliche Meinung, dass es ganz gut ins Bild passte. Und das sind natürlich so Strukturen, die man dann aufsetzen kann. Und gleichzeitig lassen sich natürlich auch Mehrgenerationenhäuser und so weiter dann auch schaffen.
Ja,
zum Beispiel.
Zumal man ja auch sagen kann, Katharina, du kommst ja auch, hast mit Immobilien zu tun und kannst ja auch vielleicht sagen, wie das ist in einem Mehrfamilienhaus, ist der Energiebedarf ja sozusagen in der Wohnung pro Wohnung geringer, weil eben von der Seite jemand wohnt, also so ein freistehendes Familienhaus, wo immer rundherum der Wind weht. Das ist natürlich dementsprechend dann auch energetisch etwas schlechter zu versorgen, richtig?
Ja, das stimmt also durchaus. Also das weiß man ja nun auch, dass in Mehrfamilienhäusern, die optimalerweise auch noch gut gedämmt sind, ja, dass dort der Energiebedarf, der Heizbedarf deutlich geringer ist als in freistehenden Einfamilienhäusern. Und ich denke auch, dass man hier durchaus architektonisch schöne Lösungen finden kann, die zweigeschossig oder zweieinhalbgeschossig sind, die einfach, wo der Wärmebedarf, die benötigte Heizenergie deutlich niedriger ist als in freistehenden Einfamilienhäusern. Und da muss man eigentlich, glaube ich, neue Wege denken. Mhm. Es ist ja auch nichts, was einem Angst machen muss, sondern man bringt dann auch eigentlich kein Opfer. Man muss einfach vielleicht anfangen, anders zu denken. Also, sich selber auch ein bisschen in die Pflicht nehmen, mal seine eigene Lebenssituation im Alter. Also ich denke da selber auch drüber nach. Ich bin 60. Muss ich so ein Riesenhaus haben? Brauche ich das überhaupt? Reicht für mich auch etwas Kleineres? Gebe ich das Objekt an eine Familie ab oder ähnliches, die noch einen größeren Platzbedarf hat? Ich denke, da muss man einfach mal umdenken. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn man loslässt, an andere Lebensformen denkt, beispielsweise, wie Matthias gerade schon sagte, mehr Generationen, Objekte und ähnliches. Also ich denke, da muss man einfach umdenken und es gibt dafür ja schon sehr viele schöne Beispiele und man kann dadurch ja auch gewinnen.
Ja.
Es ist ja nicht unbedingt immer ein Verlust.
Genau, also Gesellschaft ist auf keinen Fall ein Verlust, wenn man sich zusammentut. Und ich weiß es auch, meine Kinder sind jetzt teilweise am Gehen schon gegangen oder kurz davor. Und wenn man dann überlegt, okay, das Haus ist dann doch etwas sehr groß für einen alleine, dann sagt man sich auch, will man das eigentlich noch 30, 40 Jahre da alleine in dem großen Haus putzen, pflegen und so weiter. Ne? Matthias, du bist ja noch jung, du hast ja noch die Bude rappelvoll. Ja, genau.
Aber ich putze auch.
Ja, nein, ich meine nur, bei dir kann ja immer noch was hinterherkommen, bei mir ja, ist ja gut. Genau. Ja, also jetzt haben wir uns schon über veränderte Wohnformen ausgetauscht. Wir sind ja eigentlich beim Thema Energie und Wärmeerzeugung. Und wir hier in Nordfriesland haben ja auch eine Vorreiterrolle in dieser Branche. Also wir sind ja wirklich ein Musterbeispiel an erneuerbaren Energien, die wir hier nutzen. Matthias, wie siehst du das? Wie können wir diese Vorreiterrolle in Nordfriesland weiter ausbauen? Sogar oder ganz Schleswig-Holstein sogar? Und gerade auch diesen sozialen Aspekt der Bezahlbarkeit mitdenken, dass wir alle wirklich mitnehmen und dass diese Angst vor dieser Umstrukturierung den Menschen genommen wird, die davor Angst haben.
Ja, also zunächst müssen wir einmal schauen, dass wir die Firmen, die wir hier schon vor Ort haben, ich hatte es eingangs schon mal gesagt, gerade die Firmen, die in dem Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind, unterstützen, weiter fördern, um halt auch Geschäftsmodelle, die jetzt schon aufgebaut sind, weiter zu erhalten. Wir müssen schauen, dass wir die Behörden auch miteinander gut vernetzen, dass wir dort auch kreisübergreifend gut arbeiten können, dass wir nicht bei jeder Behörde neues Know-how aufbauen müssen, weil das ist auch viel Zeit, die dann immer verloren geht, um die Behörden mitzunehmen. Also da muss eine bessere Vernetzung unter den Behörden her. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir weiterhin unsere Pilotprojekte, die wir jetzt schon haben, weiter umsetzen, weiter ausbauen, neue Pilotprojekte schaffen, sei es zum Beispiel Wasserstoff oder auch Tiefengeothermie. Mhm. Was die Versorgungssicherheit angeht, haben die Versorger natürlich immer den Grundauftrag, Versorgungssicherheit herzustellen und das schaffen die auch. Wir haben eigentlich in Deutschland die sichersten Netze überhaupt und da mache ich mir gar keine Sorgen, dass da, sage ich mal, der Blackout oder sonstiges droht, weil viele Menschen im Hintergrund daran arbeiten, dass unsere Netze stabil bleiben und immer Versorgung gewährleistet ist. Nur was wir ganz dringend hinbekommen müssen, ist, dass wir eine Unabhängigkeit schaffen. Genau, also wir haben die sichersten Netze hier in Deutschland und es kümmern sich viele Menschen auch im Hintergrund darum, dass diese Netze auch stabil laufen. Wichtig wäre halt, dass wir auch unabhängig werden von anderen Staaten oder sonstigem und die Produktion unserer eigenen Energie ja, auf das Hausdach bzw. in den eigenen Vorgarten mit einer Wärmepumpe zum Beispiel verlegen, dass wir selbst vor Ort hier die Energie erzeugen, die wir auch brauchen, um halt einfach ja, diese Preisabhängigkeit nicht mehr zu haben und B halt auch die Netze auch zu entlasten, weil jede Kilowattstunde, egal ob Wärme oder Strom, die wir selbst auf dem Hausdach produzieren oder zu Hause produzieren, entlastet irgendwo das Netz.
Also muss nicht weitergeleitet werden zu anderen Haushalten eben.
Genau. Genau. Ja, also es ist ja die beste Vorstellung eigentlich, wenn die PV-Anlage oben auf dem Dach die Wärmepumpe dann mit Strom versorgt, die dann Warmwasser und Heizung dann bereitstellt. Das gilt es natürlich dann umzusetzen. Aber wie eingangs auch schon gesagt, mehr Investitionen in Ausbildung und Forschung, speziell im Bereich der Handwerker. Also das Handwerk muss wieder Wertschätzung erreichen. Wir brauchen mehr Handwerker, ansonsten kann die Wärmewende und auch die oder allgemein die Energiewende nicht gelingen. Wir brauchen die Menschen, die das auf die Dächer schrauben können oder die Wärmepumpen im Keller einbauen. Da muss ganz viel her. Und auch der Bereich Forschung nicht zu vergessen, weil umso weiter wir forschen, umso besser werden die Technologien und umso effizienter lassen sie sich auch nutzen. Also das sind so die Hauptpunkte meiner Meinung nach. Zu den Förderungen habe ich auch schon vorhin gesagt, die wir aufrechterhalten müssen, um das bezahlbar zu machen für die Bürgerinnen und Bürger und ja, eine Wärmewende hinzubekommen und gleichzeitig eine Versorgungssicherheit zu haben.
Ja. Katharina, nun haben wir ja von den ja, im Bund eine kleine Diskussion darüber und auch hier bei den Landtagsabgeordneten vielleicht hier einen regionalen Strompreis einzuführen. Also, dass auch die Menschen, die den Strom, sag ich mal, vor der Haustür haben, so wie wir es haben und nachhaltig den Strom produzieren, dann auch davon profitieren. Wir haben ja hier relativ hohe Strompreise, obwohl wir hier ganz viel Strom haben. Wie siehst du das? Sollten wir da solidarisch sein mit den anderen Bundesbürgern oder bist du auch eher für einen regionalen Strompreis?
Also ich finde eigentlich, dass die Idee eines regionalen Strompreises schon, sag ich mal, Vorteile hat. Mhm. Wir haben Bundesländer, die sehr viel in erneuerbare Energien investiert haben, die die Beeinträchtigungen im Landschaftsbild haben oder in den Flächen haben. Und ich denke, dass Bundesländer, die sich bisher dem Fortschritt verweigert haben, im Grunde genommen, die immer noch auf althergebrachte fossile Energieträger setzen, dass diese ruhig auch über einen höheren Strompreis dazu gebracht werden, umzudenken, in erneuerbare Energien zu investieren und auch in ihren Bundesländern im Prinzip die Energiewende vorantreiben. Ja. Wir haben ja immer das Problem mit den Stromautobahnen, mit dem Stromnetz, dass wir den Strom hier im Prinzip aus, den wir hier in Nordfriesland wir haben ja hier das Problem, dass wir den Strom, der hier in Nordfriesland produziert wird, im Prinzip können wir ja Nordfriesland bzw. Schleswig-Holstein, Hamburg und auch noch einen großen Teil von Niedersachsen ohne Probleme mitversorgen. Es gibt hier Bürgerwindparks, die haben Verträge mit Mercedes in Stuttgart und liefern den Strom bis dorthin. Es ist eigentlich ein Unding. In diesen Bundesländern könnte der Strom ja auch vor Ort hergestellt werden.
Ja.
Dann wäre es einfacher, man könnte, wäre auch nicht auf die Stromautobahnen so angewiesen, sondern man könnte im Prinzip gewisse Lösungen auch in den Bundesländern herstellen. Und ich finde auch, dass diese Bundesländer, die die ganze Zeit gesagt haben, wir behalten lieber unsere Atomkraftwerke, wobei ja die nachfolgenden 50 bis 100 Generationen sich dann noch mit dem Atommüll herumschlagen dürfen. Es ist noch kein Endlager gefunden, das Problem ist ja nach wie vor. Ich denke, dass diese Bundesländer ruhig einen höheren Strompreis haben dürfen, wobei man natürlich sehen muss, dass die unteren Einkommensschichten damit nicht belastet werden, sondern dass diese entlastet werden, weil das sind diejenigen, die sich die Energiewende unter Umständen am wenigsten leisten können.
Also man darf jetzt nicht, sag ich mal, den Fehler begehen, dass man jetzt die Bürger in den Bundesländern, die nicht reagiert haben, weil die Politiker etwas träge waren, sag ich mal, mit in Sippenhaft, sag ich mal, sozusagen nimmt und sagt, so jetzt müsst ihr auch bezahlen, sondern da müssen wir darauf achten, dass sozialverträglich geregelt wird. Aber nichtsdestotrotz, diejenigen, die erneuerbare Energien akzeptieren vor ihrer Haustür, auf Windräder gucken und so weiter, die dürfen natürlich auch dementsprechend davon profitieren. Ich denke, da sind wir uns alle einig, nicht?
Ja, genau. Und wir müssen auch gucken, dass wir gerade hier in Schleswig-Holstein auch von diesen hohen Netzentgelten wegkommen. Die machen ja bei uns, die sorgen ja für die Strompreisverteuerung. Hier in Schleswig-Holstein haben wir mit den höchsten Strompreis, obwohl wir kostengünstig Energie produzieren können. Und die meisten Stadtwerke haben ja auch langfristige Lieferverträge mit den einzelnen Windmüllern oder Bürgerwindparks. Das ist ein Punkt, den man beim Ausbau von Windkraft im restlichen Bundesgebiet auch berücksichtigen sollte, dass das über die Form der Bürgerwindparks im Prinzip funktioniert, damit die Wertschöpfung in der Region bleibt. Das erhöht die Akzeptanz der Windkraft in den einzelnen Regionen. Die Gemeinden profitieren davon und nicht eben die großen Stromversorger.
Ja, ich glaube, das war auch so, ist auch so in Dänemark, war das, glaube ich, im Vorgespräch mal berichtet, dass dort genossenschaftlich eher gewirtschaftet wird. Also immer, wenn man irgendwie einen Anteil an der ganzen Sache hat, steigt die Akzeptanz. Man weiß, man selber profitiert davon, man kommt ins Gespräch, man verbessert sich, jeder hat so das Gefühl, also es geht wieder eher zum Gemeinschaftseigentum bei solchen Sachen, als dass man jetzt jeder sein eigenes Süppchen kocht.
Ne? Genau.
Genau. Ja, du hattest jetzt einen ganz kurzen kleinen Stichpunkt erwähnt, nämlich die Geothermie. Jeder, der jetzt so zuhört, denkt erstmal an Island, an brodelnde Vulkane, an Geysire und so weiter. Was hat das mit uns in Nordfriesland zu tun? Magst du das nur mal kurz erklären? Was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, also wir haben in einigen Teilen in Nordfriesland das Glück, dass wir auf einer relativ heißen Quelle sitzen. Diese Quellen sind nicht so zutage gekommen wie auf Island. Also wir werden uns jetzt nicht irgendwie badend in irgendwelchen Quellen wiederfinden können, sondern die Geologen haben herausgefunden über die Jahre, dass ja, speziell im nordfriesischen Bereich bis hoch Richtung Leck, Flensburg, die Ecke, ein großes Reservoir unterirdisch liegt oder mehrere Reservoire, die wir mit einem großen Bohrgestänge praktisch anbohren können. Und dann ist es möglich, dass wir aus so circa 2 Kilometern Tiefe 60 bis 75 Grad heißes Wasser bekommen können. Und dieses Wasser natürlich eingespeist in ein kleines Nahwärmenetz oder auch ein größeres Fernwärmenetz kann dann natürlich schon dafür sorgen, dass wir speziell eine Versorgung im Bestand machen können. Wenn man sich zum Beispiel mal hier die Stadt Husum anguckt, der ganze Innenstadtbereich, viel Denkmalschutz, die können halt einfach nicht so umfangreich sanieren. Speziell was die Fassaden angeht, die werden immer etwas höhere Temperaturen brauchen. Mhm. Ja, und da ist das natürlich dann ein gutes Mittel, um erneuerbar diese Häuser dann auch zu versorgen.
Ja, also dann, das ist dann eben für die, die dann auch nicht den Platz haben für jetzt eine Wärmepumpe oder eine, wir haben ja nicht nur die Wärmepumpe als Technik, wir haben ja einen Blumenstrauß, sag ich mal, von Techniken. Man kann ja auch jetzt die Solarthermie nennen. Es muss ja nicht immer nur die Wärmepumpe sein, es gibt hybride Lösungen, aber für so denkmalgeschützte Bauten, die auch wie, wenn wir es so am Hafen sehen, in Husum dicht an dicht an dicht stehen, wo dann auch wirklich kein Blatt mehr zwischen den einzelnen Häusern passt, da wäre dann das eigentlich die beste Lösung, weil man dann direkt das Haus versorgen kann mit dieser tiefen Wärme.
Ja, genau. Also es wäre dann praktisch möglich, mit nur einem Energieträger, sag ich mal, genug Energie bereitzustellen, um diese Häuser dann auch zu versorgen. Aber grundsätzlich ist es heutzutage eher so, dass man, auch wenn man so ein Nahwärmenetz oder Fernwärmenetz plant, immer schon auf verschiedene Energieträger auch setzen musste oder auch jetzt gerade aktuell setzen muss, um da ja irgendwo eine gute Versorgung irgendwie hinzubekommen. Es ist immer eine Kombination aus zum Beispiel Wärmepumpe und Solarthermie oder Wärmepumpe und PV, tiefe Geothermie. Also da gibt es mehrere Dinge, aber wir haben halt hier in Nordfriesland und gerade so in dem Husumer Raum schon das Glück, dass wir auf diesem Reservoir sitzen, und dann sollten wir es auch schleunigst nutzen.
Nur eine kleine Frage, die mich brennend interessiert. Wie lange dauert so eine Planungsphase? Wo stehen wir gerade? Das wäre vielleicht nochmal interessant zu wissen, weil du sagtest, man hat so rausgefunden, und in letzter Zeit, wie weit sind wir denn?
Ja, also es ist schon so, dass die Projektierer, mit denen ich dort zusammenarbeiten darf, in meiner Tätigkeit hier in Husum schon sagen, dass Projektierungszeit Minimum 7 Jahre ist für so eine Bohrung, weil vorher Seismiken geprüft werden müssen, weil geeignete Standorte gefunden werden müssen, jede Menge Daten einzuholen sind, jede Menge Genehmigungen einzureichen sind.
Da geht denn Nordfriesland auch mal zum Bergbauamt, ne? Genau,
richtig,
so ist das.
Genau.
Obwohl wir da ja eigentlich gar nichts mit zu tun haben, aber in dem Fall dann schon.
Genau, genau. Bei uns Nordfriesen ist es ja so, wenn wir nach Angeln fahren, kriegen wir schon Druck auf den Ohren.
Ja, genau.
Von den Hüttener Bergen ganz zu schweigen.
Genau. Nein, aber das sind halt alles Dinge, Fördergelder zu beschaffen, weil das sind auch keine alltäglichen Projekte. Da geht man schon davon aus, dass das irgendwie so bis zu 7 Jahre dauern kann.
Ja. Also ab jetzt noch 7 Jahre oder sind wir schon irgendwo, ich will dich jetzt nicht festnageln, aber so, wie weit kannst du gucken?
Ja, also man muss schon sagen, ab jetzt noch 7 Jahre.
Ja,
es ist noch relativ frisch, diese ganze Technologie. Sie gibt es zwar schon länger, speziell im Bereich der DDR ist viel Tiefengeothermie genutzt worden. Also in den neuen Bundesländern sitzt da schon viel Know-how. Auch unser Dienstleister, den wir dort haben, der kommt auch aus der Ecke. Aber so richtig aufploppen, sag ich mal, tut diese Technologie jetzt hier bei uns, gerade in Schleswig-Holstein, jetzt erst so in den letzten Jahr, anderthalb Jahren. Und ja, immer mehr Versorger setzen sich mit der Technologie auseinander und fangen jetzt praktisch an, dann da zu planen. Und da gilt es ja auch, vielleicht mal unter den Stadtwerken mal sich auszutauschen, damit nicht jeder Antrag von jedem neu gelernt werden muss, sondern damit die Stadtwerke auch untereinander was lernen können oder die Versorger.
Ja.
Diese ganze administrative Arbeit erstmal zu machen, bevor man dann richtig starten kann, das liegt jetzt hinter uns. Und jetzt können wir eigentlich so langsam anfangen, in die konkrete Planung einzusteigen.
Katharina, welchen Eindruck hast du? Da hat doch auch jetzt dadurch, dass eine Bundesregierung 16 Jahre lang richtig gepennt hat, also wenn ich das so höre, jetzt ist man 1,5 Jahre dabei und hat jetzt schon wieder die Geothermie für sich entdeckt, die es ja in der alten DDR sozusagen schon mal gab. Die Innovation kommt dann ja doch. Also die passiert ja nur, wenn wirklich Druck auf dem Kessel ist, ne?
Ja, ganz genau. Also wir haben jetzt ja eigentlich die Situation, dass wir geopolitisch auf Gas verzichten müssen, aus geopolitischen Gründen und eben das Erdöl auch massiv teurer geworden ist. Der Druck ist jetzt da. Die billigen fossilen Energieträger lohnen sich nicht mehr.
Die sind ja auch nicht mehr billig bleiben. Ne?
Die in der Versorgung sehr unsicher geworden sind. Die ja auch in der Förderung, wenn man LNG-Terminals, die wir zurzeit als Brückentechnologie brauchen, aber wenn man sieht, wie streckenweise dieses Gas gewonnen wird, das ist ja kein grünes Gas.
Nein.
Man möchte das ja nicht nach dem St. Florians-Prinzip sagen, so wir möchten jetzt hier gerne Gas haben, aber es interessiert uns nicht,
woher
und wie es woanders gewonnen wird.
Ja.
Also wir müssen autark werden. Tiefengeothermie ist da auf alle Fälle ein Weg, gerade bei Städten beispielsweise wie Husum oder auch in Flensburg oder ähnlichem, wo ein hoher Bestand an alten Immobilien ist, die im Prinzip dadurch nur gewinnen können. Mhm. Und ich denke auch, dass es eine Möglichkeit ist, Strom für Industrie freizustellen. Dass man sagt, wir gewinnen Strom durch Windkraft, durch Freiflächen-PV. Wir müssen diesen Strom aber nicht zwangsläufig einsetzen für Wärmepumpen, um die alten Bestandsgebäude zu heizen, sondern wir haben da eine dritte Möglichkeit, Tiefengeothermie, womit wir solche Städte wie Husum im Nahwärmenetz beheizen können. Und insofern macht das Schleswig-Holstein oder auch Nordfriesland für die Wirtschaft attraktiver. Wir haben ja beispielsweise im nördlichen Bereich von Nordfriesland schon eine Firma, die ein Serverzentrum extra hier nach Nordfriesland gebaut hat, weil wir hier grünen Strom haben, die aus der Abwärme der Server oben eine Algenzucht betreiben. Und
ja.
Es gibt viele neue Projekte und wir haben hier im Prinzip das Silicon Valley der erneuerbaren Energien.
Ja, super.
Wir müssen das zusammendenken. Mhm. Wir sind hier ja im Prinzip das Musterländle von Deutschland, das darf man ruhig ganz stolz sagen.
Mhm.
Und wir können einfach auch, wir sollten einfach hier unseren Fortschritt nutzen, um die Berührungsängste von vielen Menschen mit den erneuerbaren Energien, mit den neuen Technologien, die zum Teil ja gar nicht so neu sind, die auch schon woanders gut erprobt sind, dass wir den Menschen das zeigen, sie mitnehmen, ihnen die Ängste nehmen und einfach zeigen, dass Wandel kein Nachteil ist, sondern Unabhängigkeit bringt. Und den Wirtschaftsstandort stärkt.
Ja.
Wir werden langfristig, wenn wir diesen Wandel gepackt haben, viel stärker aus diesem Umbau hervorgehen. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
Ja, das ist ja schon mal so ein ganz tolles Schlusswort gewesen. Zu diesem schweren Thema habe ich noch eine ganz leichte Frage, in Anführungsstrichen. am Anfang hab ich euch nach euren Lieblingsplätzen gefragt in Nordfriesland und welches Getränk ihr dazu gerne trinkt. Also Pharisäer, Tote Tante war es bei Matthias. Jetzt stellt euch vor, ihr müsstet mit einem oder dürft mit einer nicht-grünen Politikerin oder einem nicht-grünen Kommunalpolitiker euren Lieblingsplatz teilen und dort euer Getränk zusammen trinken. Wen würdet ihr euch neben auf die Bank setzen sozusagen, um vielleicht ein nettes Wörtchen mit ihr oder ihm zu plaudern oder ihn mal so richtig an die Kandare zu nehmen und sagen, ey, was hast du da schon wieder verbockt? Wer will anfangen von euch? Matthias, schnappt nach Luft. Genau.
Ja, hat schon Luft geholt.
Genau.
Ich würde mich ganz gerne mit Udo Maat von der CDU auf die Bank setzen und eine tote Tante, ich weiß gar nicht, ob er tote Tante oder Pharisäer trinkt.
Muss er dann, du nimmst ja Tote Tante.
Genau, wollte ich gerade sagen, ich bringe es dann ja mit. Ich hatte nämlich das Glück, dass ich mit Udo mehr als 10 Jahre zusammen Plattdeutsches Laientheater spielen durfte in Hattstedt.
Ja.
Mittlerweile gibt es die Gruppe leider nicht mehr, aber wir haben da zusammen viel Spaß gehabt, viel gelacht. Und es ist vielleicht auch mal ein Gespräch mit einem Politiker über Privates und diese Zeit nochmal Revue passieren zu lassen, gemeinsam nochmal zu lachen. Wenn wir dann den Schwenk nochmal in die Politik finden, dann kann man sich dazu auch nochmal austauschen. Aber es wäre nicht so politiklastig, was manchmal, glaube ich, auch ganz schön ist.
Aber ihr werdet euch ja im Kreistag, denke ich, wieder treffen. Denn er, so wie ich gesehen habe, ist er ja auch auf dem Plakat unterwegs. Okay, oder hängt er an jeder Laterne rum. Ne?
Genau. Ja, wir arbeiten ja jetzt schon im Umwelt- und Energieausschuss auch zusammen. Er ist dort ja der Vorsitzende und ich das bürgerliche Mitglied. Ja, und ich hoffe mal auch, dass es eine Zusammenarbeit geben kann nach der Kommunalwahl, aber ich denke mal, er wird schon dabei sein.
Ja, das ist doch toll. Und Katharina, wen hast du dann neben dir auf der Bank sitzen?
Also bei mir wäre es keine Kommunalpolitikerin, sondern unsere Innenministerin von Schleswig-Holstein, ja. Sabine Sütterlin-Bark. Mich würde mal interessieren, wie geht es Frauen in der CDU?
Ja,
okay. Wie macht man dort Karriere? Wir Frauen haben es ja bei den Grünen sehr leicht. Wir haben ja das Frauenquorum, die Frauenquote. Mhm. Ja, wie geht es einem als Frau in einer anderen Partei? Wie geht es einem als Frau? Wie macht man Karriere ohne dieses Quorum? Und welche Möglichkeiten haben wir vielleicht, uns mit anderen Frauen in anderen Parteien zu vernetzen?
Ja,
also um die weibliche Sichtweise auf Politik vielleicht ein bisschen zu stärken. Bei den Grünen haben es die Männer ja recht schwer, um es mal so zu sagen. Und mich würde das interessieren, wie sieht es in anderen Parteien aus? Und vielleicht findet man ja auch überparteilich eine weibliche Sichtweise. Und vielleicht auch kann man da netzwerken und auch sich gegenseitig ein bisschen stärken.
Ja, das ist doch ein schöner Gedanke. Genau, denn vielen Dank euch beiden für diese interessanten Einblicke in die grüne Umwelt- und Energiepolitik, wobei die Energiepolitik das größere Gewicht dieses Mal hatte, weil es gerade eben medial sehr oben aufliegt. Aber wir nehmen uns ja vor, wir machen diesen Podcast auch noch nach der Wahl. Genau, und in den nächsten Jahren wird es sich entscheiden. Kriegen wir es hin? Kriegen wir es gemeinschaftlich hin? Das ist ja das Wichtigste, dass wir alle an einen Strang ziehen wollen, welche Akzente wir setzen können. Und wie gesagt, gute Energiepolitik findet erstmal in der Kommune statt, die beginnt hier. Und darüber wollen wir ja auch unsere Politik gestalten und am 14.05. ja, ab 14.05. in dem Sinne auch Politik für Nordfriesland machen. Ne? Matthias nickt und Katharina auch.
Genau.
Ja, jetzt hätten wir noch Veranstaltungstipps. Ich glaube, wir haben viel Wahlveranstaltungen. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Wir machen Haustürwahlkampf. Ihr trefft uns im Moment überall bis zum 14.05. Habt ihr da noch was Besonderes, was euch am Herzen liegt?
Also, wir freuen uns natürlich immer über Gäste und Interessierte zum Grünen Donnerstag. Der findet immer hier in Husum in der Kreisgeschäftsstelle am ersten Donnerstag im Monat statt um 20 Uhr. Dazu sind alle, die sich vielleicht engagieren möchten, die politisch interessiert sind, immer herzlich eingeladen. Ja, Vorrang hat natürlich jetzt erstmal der Kommunalwahlkampf, Haustierwahlkampf, die Wahlkampfstände auf dem Markt und samstags auf dem Marktplatz. Und danach werden wir sicherlich auch wieder unsere Energien auf Vorträge und Ähnliches lenken können. Zurzeit sind wir hauptsächlich auf dem Wahlkampf aus.
Matthias, hast du noch einen Tipp für uns?
Ja, also ich möchte auch nochmal Werbung machen für den Ortsverband Nordfriesland Mitte. ja, ist ein ganz frisch gegründeter Ortsverband, haben wir im letzten Jahr die Gründung vollzogen. Der sucht auch noch immer händeringend Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Lust haben, in Nordfrieslands Mitte, so von Husum bis an die Grenze nach Südtondern, grüne Politik zu machen. Ist auch bei Instagram zu finden, Grüne Nordfriesland, einfach eingeben und dann findet man die Seite auch. Da posten wir auch regelmäßig auch von unserem Stammtisch, auch immer am ersten Donnerstag im Monat in der Herrengabe in Bricklum. Oder ihr schaut einfach auf meiner Instagram-Seite matthias.fortmann vorbei, da poste ich dann auch immer Sachen dazu. Ja, generell, jeder ist willkommen, um grüne Politik dann weiter, ja, weiter stark zu machen und auch weiterhin dafür zu sorgen, dass wir eine gute grüne Politik hier in Nordfriesland bekommen.
Ja, und auch eine vielfältige vor allen Dingen. Ne? Genau, jeder ist willkommen, jung, alt, mit Handicap, ohne Handicap und so weiter und so fort. Genau, also liebe Zuhörerinnen, das war unser dritter Podcast, Politik und Pharisäer. In Folge 4 möchte ich zwei grüne Mitglieder aus dem OV Nibel Mitte einladen. Und zwar sind das Lars und Stefanie, die ganz frisch sich auf die Liste gestellt haben und sofort sich bereit erklärt haben, sozusagen hoch einzusteigen und bereit sind, in die Gemeindeliste oder Stadtverwaltung, heißt es in Nibel, in die Stadtverwaltung zu gehen. Und da wollen wir mal fragen, wie seid ihr drauf gekommen? Wie habt ihr euch sozusagen da reingestürzt? Welche Erfahrungen habt ihr bis jetzt gemacht? Und ja, das wäre unser nächstes Thema. Sobald die nächste Folge dann online ist, würden wir euch auf unserer Webseite www.grüne-nf.de informieren. Und wir sind ja bei Apple und bei Spotify dann auch zu finden. Das kriegt ihr dann auch über Instagram zu hören, wenn die Folge online ist. Und für unsere Mitglieder künden wir das auch im grünen Newsletter an. So, wir drei sagen einmal tschüss und ich sage bis nächstes Mal Rühmhardt und Klar Kieming, eure Anja, Katharina und Matthias.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Anja.
Ja, toll, dass ihr hier wart. Vielen Dankeschön. Dank nochmal.